Ganz ehrlich, also ein Grund ist schon irgendwie, dass ich ja nach diesem Erlebnis, was ich in London hatte, so dieses richtige Olympia-Erlebnis, was mich so total geflasht hat, einfach strebe, nochmal das nochmal erleben zu können. Einfach damals war ich so jung und das war wirklich eigentlich total geil, aber das ist wie in so einem Film an mir vorbeigelaufen.
Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast. Herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burba, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. So langsam wird es richtig heiß, es sind nicht mal mehr 5 Monate bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich. Und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Heute haben wir eine der ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Leichtathletik zu Gast im Team Deutschland Podcast. Ich bin super happy, dass wir mit Gesa Krause sprechen konnten. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Gesa Krause ist einfach eine dieser Athletinnen, die mich schon wirklich lange begleiten. Man kennt den Namen, man kennt das Gesicht, unzählige Fernsehauftritte und schon seit 2012 bei den Olympischen Spielen dabei. Paris könnten also die vierten Spiele für unsere Expertin über 3000 Meter Hindernis werden. Wie sie dorthin kommen möchte, hat sie uns natürlich verraten. Und Gesa geht zusätzlich nochmal als Vorbild auf einer ganz anderen Ebene ins Rennen. Sie ist nämlich seit letztem Jahr Mutter einer Tochter und vereint dieses Leben mit dem Leistungssport, also sowohl von der Belastung als auch emotional eine ganz besondere Road to Paris, die wir hier heute besprechen. Außerdem eine kleine Besonderheit in dieser Folge. Die wenigsten von euch wissen vermutlich, dass Gesa 2011 mal Eliteschülerin des Sports geworden ist, also dazu ausgezeichnet wurde. Das ist nämlich eine Auszeichnung, die vom DOSB und der Sparkassenfinanzgruppe an junge Athletinnen vergeben wird. Nachwuchsförderung ist halt ein super wichtiges Thema und deshalb haben wir in dieser Episode nach dem Gespräch mit Gesa auch noch ein paar Minuten mit dem 3x3-Basketballer Tebbe Möller aufgenommen. Tebbe ist dieses Jahr ebenfalls ausgezeichnet worden, wie damals Gesa, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Und ja, hört euch das unbedingt an, weil ich glaube, Tebbe ist auch so einer, von dem wir in Zukunft noch viel hören werden. Aber jetzt erstmal Gesa, wir starten schnell rein. Los geht's. Gesa, richtig schön, dass du da bist. Wir nehmen Ende Februar auf und steigen direkt sportlich ein. Du bist am letzten Wochenende zweifache deutsche Meisterin geworden. Herzlichen Glückwunsch über 1500 und 3000 in der Halle. Nimm uns doch mal mit. Wie war's für dich?
Ja, hallo erstmal und vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Und das letzte Wochenende war natürlich für mich ein sehr, sehr besonderes und sehr emotionales. Meine ersten deutschen Meisterschaften nach der Schwangerschaft und eben der Geburt meiner Tochter und somit auch eigentlich der erste richtig große Wettkampf wieder. Ich habe natürlich gehofft, dass ich auf jeden Fall zweimal auf dem Podium bestehe. Insgeheim habe ich natürlich zweimal mit Gold geliebäugelt und ja, rückblickend betrachtet war der Samstag schon einfach ein ganz besonderer Tag mit der 3000 Meter Distanz, weil es eben der erste Wettkampf war, weil die ganze Familie dabei war und weil man eben überhaupt nicht wusste, was kann ich jetzt schon, kann ich das wirklich alles heute auf die Bahn bringen, wie stark ist die Konkurrenz und dementsprechend war das schon ja ein ganz besonderer Tag und mit dem Wettkampf am Sonntag mit den 15 Metern, die ich dann auch noch für mich entscheiden konnte, auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Wochenende.
War das eigentlich auch schon so ein kleiner Meilenstein auf deiner Road to Paris?
Ich würde es schon als Meilenstein betrachten, einfach weil ja das so das erste große Ding wieder war und ich halt auch gesagt habe, ich will unbedingt eine Hallensaison machen, auch wenn es meine Spezialdisziplin dort nicht gibt, einfach um wieder Wettkampferfahrung zu sammeln. Und eigentlich sehe ich das ganze Comeback wirklich so ja in Meilenstein, dass ich das wirklich Schritt für Schritt angehe und dass ich glaube ich auch diese ganzen Wettkämpfe, die sage ich mal, diese Meilensteine darstellen, halt auch sehr wertschätze und auch sehr dankbar dafür bin, um einfach eine Standortbestimmung zu haben, um dann einfach ja schwarz auf weiß zu sehen, wie weit ich schon bin. Und ich glaube, das Ganze ist eben ein Prozess und dementsprechend umso schöner, wenn man dann so kleine Erfolge auf dem Weg dorthin zum ganz großen Ziel feiern kann.
Ich bin super froh, dass du heute dabei bist, weil du warst ja tatsächlich schon bei 3 Olympischen Spielen dabei. Blick zurück, London 2012, Rio 16, Tokio 21. Was waren für dich so rückblickend Highlights? Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben von den 3 Spielen?
Also ich glaube, jede Olympiade hatte so seine ganze eigene Besonderheit, aber ja, rückblickend betrachtet war so das schönste Erlebnis eigentlich immer noch London. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich so jung war, weil das Ganze dort hat mich damals irgendwie komplett überrollt. Ich weiß, dass ich noch als wirklich sehr junges Mädchen mit 19 Jahren angereist bin, dann ja irgendwie das durch das Dorf gelaufen bin und fand es einfach alles nur geil und alles nur total besonders. Und ich habe versucht, das total aufzusaugen. Und irgendwie ist es dann doch wie in einem Film an einem vorbei gerauscht. Und das waren einfach ganz besondere Spiele. So, die Briten sind natürlich eh Leichtathletik verrückt. Das Stadion war total voll. Ich habe mich dann in meinen Läufen zweimal selbst übertroffen und das war einfach schon ein richtig tolles Event. Aber wenn man dann eben ein zweites und ein drittes Mal dabei ist und das halt so viele Jahre schon macht, dann braucht es so ein bisschen Zeit, bis man so seinen Platz findet. Also ich kannte damals niemanden, ich wusste nicht so genau, wie ich mich verhalten soll. Und das war dann eben bei den zweiten und dritten Olympischen Spielen ein bisschen schöner, dass man irgendwie das Gefühl hat, man gehört wirklich dahin, auch wenn das natürlich selbst bei den ersten Spielen der Fall ist, weil ich habe mich damals qualifiziert und natürlich gehöre ich dahin, aber man fühlt sich noch so ein bisschen ja, man weiß nicht, wie der Hase läuft und es ist dann alles so hier und da schon auch ein bisschen überfordernd. Ja, ich habe natürlich, zudem muss ich sagen, drei total unterschiedliche Spiele. Ne? Rio ist eigentlich von dem ganzen Ort total cool gewesen. Allerdings, ja, bin ich da irgendwie nicht so richtig rausgekommen aus dem Olympischen Dorf und meine Wettkampfzeiten waren total zu total doofen Uhrzeiten und dementsprechend war das Stadion auch nicht so voll. Und in Tokio war natürlich gar keiner da, also hatte ich wirklich drei komplett unterschiedliche Spiele. Und da freue mich jetzt sehr auf Paris, weil Olympia in Europa ist einfach was Besonderes. Ich glaube, da ist so diese Fankultur auch noch mal ganz speziell und deswegen ja, wäre das schon jetzt ein cooler Ort, um meine vierten Spiele dann zu haben.
Du hast das ja gerade schon angesprochen. Seit Tokio hat sich ja ein bisschen was in deinem Leben verändert. Du bist Mutter geworden und du hast eine Tochter zur Welt gebracht. Und ich habe in einem Magazin gelesen, das Magazin Paris 2024, was jetzt gerade Valentinstag erst rausgekommen ist. Da gibt es eine schöne Geschichte über dich. Und da ist ein Zitat von dir, dass du kurz nach der Geburt gesagt hast, ich will nach Paris. Warum? Du hast schon drei Spiele erlebt. Was treibt dich so an? Warum willst du nach Paris?
Ja, also Robert, mein Lebensgefährte, scherzt immer so ein bisschen darüber, weil das so ziemlich mit das Erste, was ich danach gesagt habe, nachdem wir irgendwie erfahren haben, dass ich schwanger bin und wir Eltern werden. Ja, ich glaube, das ist so oft so, dass irgendwie mit so einer Schwangerschaft für viele Sportler einfach so die Karriere irgendwie vorbei ist. Und ich wollte damit irgendwie ein Statement setzen, dass ich trotzdem gerne weitermachen möchte und dass das eine das andere irgendwie nicht ausschließen soll. Und ganz ehrlich, also ein Grund ist schon irgendwie, dass ich ja nach diesem Erlebnis, was ich in London hatte, so dieses richtige Olympia-Erlebnis, was mich so total geflasht hat, einfach strebe, das nochmal erleben zu können. Einfach damals war ich so jung und das war wirklich eigentlich total geil, aber das ist wie in so einem Film an mir vorbeigelaufen. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Und dann, ja, in Rio bin ich einfach nicht so richtig abgeholt worden persönlich. Und Tokio waren dann irgendwie ja doch die Geisterspiele, die ich trotz allem sehr schön fand, aber sie waren halt doch speziell. Und ja, es ist einerseits so dieses richtige Olympia-Erlebnis nochmal zu haben, mir zu beweisen, dass die sportliche Karriere nicht vorbei ist, nur weil ich Mama bin. Aber eben auch, weil ich innerlich das Gefühl habe, dass noch irgendwas in mir steckt und das noch nicht irgendwie mein Ende war. Ich das gerne einfach dieses Jahr nochmal herauskitzeln möchte. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber umso schöner wäre es eben, wenn es dann bei den Olympischen Spielen passiert. Und ja, das ist einfach noch so ein Traum, noch ein viertes Mal dabei zu sein und auch erfolgreich dabei zu sein. Und deswegen, ja, ist das schon was, was mich wirklich jeden Tag antreibt.
Wie sieht denn deine persönliche Road to Paris aus? Wie qualifizierst du dich? Ich weiß, generell bei euch in der Leichtathletik und dann auch in deinen Disziplinen geht es natürlich nicht immer nur um eine Qualifikation und so. Da geht es auch erstmal um eine Norm, die erreicht werden muss. Kannst du mir erzählen, wie sieht dein optimaler Fahrplan nach Paris aus? Was musst du dafür erreichen? Wo musst du dich durchsetzen? Gegen wen vielleicht auch?
Ja, also erstmal ist ein glücklicher Umstand in meiner Disziplin oder in meiner Sportart, dass ich mich eben auch im Olympiajahr noch für Olympia qualifizieren kann. Also es gibt ja durchaus Sportarten, wo man irgendwie schon die Qualifikationsleistung irgendwie 2 Jahre oder im Jahr davor ja, absolvieren muss. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall, sonst hätte das bei mir mit Schwangerschaft, Geburt und allem auch gar nicht hingehauen. Im Grunde müssen wir eine Norm erfüllen. Das ist quasi unsere Qualifikationszeit, Weite oder Höhe in der Leichtathletik. Bei mir eben eine bestimmte Zeit, 9 Minuten 23, die ich unterbieten muss. Und dann kommt dazu eben, dass ich mich natürlich trotz allem meiner Konkurrenz behaupten muss. Also ich muss zu den Top 3 schnellsten in Deutschland zählen. Und wir haben dann eben deutsche Meisterschaften. Wir haben auch noch so ein paar andere Optionen. Also zum Beispiel eine Europameisterschaft ist den Olympischen Spielen nochmal vorgebaut. Wenn man da unter die Top 3 kommt, dann wäre man quasi auch fest dabei bei Olympia, wenn man die Norm hat. Aber ja, ich sag mal so, mein Ziel ist natürlich schon, einerseits diese Norm zu laufen und dann eben auch zu den 3 besten Deutschen zu gehören, um das eben, um einfach nichts anbrennen zu lassen. Wir hätten so eine zweite Möglichkeit. Es gibt bei uns auch ein World Ranking. Aber da ich im letzten Jahr eben keine World Ranking Punkte gesammelt habe, kommt das für mich eigentlich nicht in Frage.
Jetzt nehmen wir mal an, die Road to Paris verläuft für dich so, wie du es dir vorstellst. Du bist in Paris dabei, kannst dir sogar noch mal deinen Traum erfüllen. Was ist für Paris? Was wäre da dein Ziel?
Ja, ich stand 3-mal im Finale. Ich war einmal 7., einmal 6., einmal 5. Und ich sage ganz klar, wenn ich dort bin, möchte ich auch ins Finale laufen. Und dann will man natürlich durchaus auch so weit wie möglich nach vorne laufen. Auch das ist wieder so eine Sache mit Meilensteinen. Ich sage halt ganz ehrlich, jetzt erstmal die Norm absolvieren, dass ich eben safe dabei bin, dann eben ja optimal trainieren zu können bis zu den Spielen, meinen Vorlauf dann überstehen und dann eben im Finale hoffentlich so fit zu sein, dass ich einfach alles aus mir herausholen kann. Ich sage immer, wenn ich bei den Spielen meine beste Leistung abrufen kann, da bin ich zufrieden. Also sei es jetzt eben eine Bestzeit, eine Saisonbestleistung oder was. Aber klar, die ganz großen Träume sind natürlich durchaus definitiv Top 8. Eine Bestzeit wäre natürlich ein Traum. Die ist noch von 2019 dann jetzt auch schon dann ja irgendwann 5 Jahre alt. Und ja, der ganz große Traum wäre durchaus eine Medaille. Aber so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Also es geht jetzt wirklich erstmal gesund dorthin kommen, die Quali überstehen. Und ja, wenn ich im Olympiafinale eine Bestzeit laufen würde, wäre das schon enorm geil. Und mehr ist dem eigentlich gar nicht zuzufügen. Also das wäre schon so der ideale Fahrplan dorthin. Und am Ende gehört immer ein bisschen Glück dazu, der perfekte Tag, das perfekte Rennen. Und das wird sich dann alles zeigen. Aber ja, so wäre meine Traumvorstellung der Olympischen Spiele.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ich habe mal einen kleinen Fact mitgebracht, für alle, die es nicht wissen. Du hast am 3. August Geburtstag und das ist natürlich, was heißt natürlich, aber das ist dann häufig im Zeitraum der Olympischen Spiele und ich habe mal nachgeguckt, der Vorlauf wäre für 3000 Hindernis am 4. August, einen Tag nach deinem Geburtstag. Also vielleicht kannst du dir da schon das erste nachträgliche Geschenk machen.
Ja, das war bisher immer so, außer in Rio, aber in London war der Vorlauf auch am 4. August. In Tokio war es auch, sage ich mal, um meinen Geburtstag herum. Ich glaube sogar 2. und 5. August, bin ich ganz sicher. Ja, Geburtstag gefeiert wird, sage ich mal, auf jeden Fall erstmal nicht an meinem Geburtstag, sondern danach. Und wäre umso schöner, wenn man 2 Gründe zum Feiern hat.
Wir haben auch Hörer natürlich gefragt vom Podcast bei uns auf Instagram, ob sie Fragen an dich haben. Und eine Frage, die ganz oft kam, war, die Schwangerschaft war ja so eine Art natürlicher Break für dich, so eine natürliche Pause. War das eigentlich auch mal gut, nach schon allem, was du gemacht hast, nach einer langen Karriere, mal so eine natürliche Pause zu bekommen?
Also ich würde es definitiv bejahen. Wer mich im Jahr 2022 ein bisschen beobachtet hat, hat gemerkt, dass ich da wirklich ein ganz, ganz schwieriges Jahr hatte, nicht richtig in Fahrt gekommen bin, immer wieder angeschlagen war, krankheitsbedingt mehrfach absagen musste. Und da war mein Körper einfach in einem absoluten Ungleichgewicht. Also das war auch was ich nicht irgendwie in dieser Saison noch wenden konnte. Ich habe es irgendwie krampfhaft probiert und man hat mir danach echt empfohlen, einfach mal, sag ich mal, so wirklich Luft zu holen, ein bisschen eine längere Pause zu machen. Und das hieß natürlich nicht, dass ich unbedingt schwanger werden musste und ein Kind bekommen musste für diese Pause. Aber für mich, als es dann, sage ich mal, so war, war das halt einfach perfekt, weil man sich einfach mal komplett auf was anderes konzentriert hat. Ich habe natürlich die ganze Schwangerschaft trotz allem trainiert, aber es ist natürlich eine andere Art von Training, wenn man sich einfach fit hält, als wenn man irgendwie immer wieder ans Limit geht und, sage ich mal, so, ja, immer so dieser schmale Grat, ob man zu viel macht oder so. Das ist ja im Leistungssport sehr oft. Deswegen war das für mich wirklich gut, das Ganze auch mal aus der Ferne zu betrachten, gerade die letzte Saison, wo man dann wirklich mal eine Woche vorm Fernseher sitzen konnte, als dann Weltmeisterschaften bei uns in der Leichtathletik waren. Ja, dass einen das mal nicht ganz so tangiert, dass man mal diesen mentalen Stress auch aus dem Weg gehen kann. Und es ist einfach auch erfrischend. Also so jetzt das Familienleben, dieser neue Alltag, der bringt irgendwie Pep rein, neue Herausforderungen. Es ist alles ein bisschen anders, es ist manchmal auch alles ein bisschen schwieriger, aber dementsprechend leicht meistert man, sage ich mal, so diese klassischen Hürden des Alltags. Und das ist dann schon irgendwie auch cool. Und ich glaube, dass es mir eine gewisse Lockerheit auch verleiht. Und von daher würde ich definitiv sagen, dass es mir ganz gut getan hat.
Eine andere super interessante, weil sehr ausgefeilte Hörerin-Frage fand ich. Du machst einen Individualsport, hast natürlich Trainingspartner, Trainer, Betreuer, Physios und so weiter. Also hast ein Team um dich, machst aber eigentlich einen Individualsport. Und wie gehst du damit um, wurde hier gefragt. Also es wird vorausgesetzt, ein Team aus deiner Familie eigentlich brauchst, um nach Paris zu kommen, weil ich glaube, es wird davon ausgegangen, dass du natürlich für dein Kind, für deine Tochter, natürlich Mann, Großeltern wahrscheinlich Betreuung brauchst. Also wie gehst du da mit um, dass es nicht nur an dir hängt, vielleicht nach Paris zu kommen, sondern an einem Team aus deiner Familie?
Es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, das ist nicht mal nur in Bezug auf Paris, sondern das war für mich am Anfang auch sehr, sehr schwer. Dieses, dass ich immer jemanden um Hilfe bitten muss, damit ich mein Training machen kann. Früher war das eben mein Sport, mein Ding, mein Körper. Ich hatte natürlich einen Trainingsplan und gewisse Verpflichtungen, aber ich habe das alleine geplant. Ich habe vieles ja auch, sage ich mal, alleine trainieren können und da konnte mir niemand reinreden. Jetzt ist es eben so, dass ich eine Verantwortung habe, dass ich mich um meine Tochter kümmern muss und dass mein Lebensgefährte eben auch einen Vollzeitjob hat und dass wir uns einfach sehr, sehr gut absprechen müssen, damit das eben alles funktioniert. Wir haben Unterstützung und Hilfe von der Familie und das ist, sage ich mal, immer mit Planung verbunden. Deswegen, das war für mich am Anfang schon schwer, dass ich eben nicht mehr einfach dann trainieren konnte, wenn ich wollte oder wenn ich Bock hatte. Und Gleiches gilt halt für Trainingslager, sämtliche Reisen und eben auch Wettkämpfe und die Olympischen Spiele in Tokio. Fakt ist, es ist wirklich zu nicht mehr nur meinem Traum geworden, sondern ja, es ist so, die ganze Familie lebt das irgendwie mit. Also denen ist wirklich allen bewusst, wie wichtig mir das ist. Und dementsprechend wichtig ist es, sage ich mal, mittlerweile ja der ganzen Family und da ziehen irgendwie alle an einem Strang und das ist super cool zu sehen und das war auch umso schöner jetzt am letzten Wochenende, wenn man dann so einen Wettkampf gewinnt und merkt so, man gewinnt nicht nur für sich, sondern eben auch für so sein Umfeld. Hinsichtlich der Spiele würde es eben so werden, dass die ganze Familie quasi privat hinreist, sage ich mal vom 3. August bis 7. oder 8., dass sie eben einfach da sind. Wir haben noch nicht so viele Tickets bisweilen, aber es gibt ja hier und da auch andere Möglichkeiten, sage ich mal, in Paris gegebenenfalls das Ganze zu schauen. Beim Finale werden sicherlich der ein oder andere aus meiner Familie dann auch im Stadion sein. Ich hoffe natürlich so viele wie möglich. Das wäre schon echt, echt richtig cool, weil man, mir gibt es auch immer eine Sicherheit, wenn ich eben weiß, meine Lieben sind dann eben mit dort und an sich sind sie einfach privat untergebracht. Mir ist schon bewusst, dass ich auch meine Tochter natürlich irgendwie nicht jeden Tag sehen kann. Jeder, der bei Olympia schon mal war oder das verfolgt hat, weiß auch, dass es alles so schwer ist, von A nach B zu kommen und sehr, sehr viel Zeit braucht und dass ich natürlich dann zwischen meinen Wettkämpfen nicht einmal durch die ganze Stadt jetten werde, ist auch klar. Aber zu wissen, dass sie da sind, zu wissen, dass ich sie jederzeit sehen könnte und auch sehen werde und vor allem, dass sie eben dieses Erlebnis dann auch miterleben, weil sie einen maßgeblichen Anteil daran haben, ist für mich schon enorm wichtig und einfach cool und man gewöhnt sich daran, dass man ein Team hat und ganz ehrlich, ich muss auf mein Team zählen, ohne die wäre es nicht machbar und möglich und von daher bin ich unwahrscheinlich dankbar dafür.
Ich kann hier nur noch mal alle Hörerinnen und Hörer ermutigen. Ein großes Thema sind natürlich die Tickets für Paris, die einerseits teuer sind, andererseits gibt es aber auch ein großes Kontingent, was bezahlbar ist. Aber es gibt natürlich mehr Anfragen, als es Tickets gibt. Was eine andere Herausforderung ist, sind ja die Schlafplätze. Also ich würde aus deutscher Sicht, wenn man eine nicht zu weite Anreise hat, immer dazu raten, wenn ihr einen Zeitraum habt, wo ihr da sein wollt, sucht euch Schlafplätze. Das ist, glaube ich, fast noch schwieriger als Tickets ab einem gewissen Zeitpunkt, weil solange man nicht zum 100-Meter-Finale oder zum Handballfinale möchte, gibt es immer noch Möglichkeiten, irgendwie an Tickets zu kommen vor Ort auch. Also das vielleicht als kleiner Tipp. Und letzte Hörerin-Frage, die ich für dich noch mitgebracht habe, geht auch noch in eine ähnliche Richtung. Motiviert es dich auch nochmal, es allen zu zeigen, also sowohl dir selbst als auch dem System, als auch den Medien, wird hier gefragt. Ich weiß nicht, ob das direkt in Bezug auf auch natürlich schwanger werden, Mutter sein ist oder auch vielleicht, dass du schon ein paar Mal dabei warst. Motiviert es dich, es nochmal allen zu zeigen?
Schon, ja. Also es ist nicht mein primärer Grund. Also ich mache das Ganze jetzt nicht, um irgendwie anderen zu zeigen, wie toll ich bin oder wie cool ich bin oder dass ich das dann schon viermal geschafft habe. Ich sag mal so, die grundsätzliche Motivation kommt so tief aus meinem Inneren, dass ich das wirklich will, dass ich gerne bei Olympischen Spielen noch einmal dabei sein möchte, dass ich irgendwie auch noch eine offene Rechnung habe, dass ich auch einfach diesen Traum in mir habe, über mich hinauszuwachsen und irgendwie was Großes zu zeigen, zumindest dieser Versuch, ne? Also niemand weiß am Ende, ob das klappt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und deswegen so dieses, vielleicht ist das ja am 6. August 2024 mein Moment und dafür möchte ich einfach arbeiten und kämpfen. Aber klar, ja, es ist durchaus manchmal schwieriger, als man denkt, gerade auch mit dieser neuen Herausforderung. Und bei vielen Dingen ist man wirklich auch irgendwie auf sich alleine gestellt. Ein Teil von mir hat sicherlich auch so diesen Drang, hey, das geht schon und möchte jetzt auch zeigen, dass das machbar ist. Aber im Grunde haben das ja auch schon viele andere bewiesen. Also, dass sie sich als Mama behaupten konnten. Und deswegen weiß ich auch, dass es machbar ist. Und um das ganze Thema abzuschließen, ich glaube, das ist einfach eine Willensfrage. Also das System ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass man die besten Voraussetzungen hat als Mama im Leistungssport. Ich glaube, das ist einfach so. Aber wenn man das möchte und einfach Wege finden möchte, dann ist es auch möglich. Und da gehört einfach Eigeninitiative dazu. Und das war mir im Vorfeld schon auch bewusst. Aber ich habe das gesagt, dass ich das gern will. Und das kam tief aus meinem Inneren. Und möchte ich natürlich vor allem mir jetzt auch beweisen, dass ich das kann.
So viel zu den Hörerinnen-Fragen. Lass uns nochmal zurückgehen. Ich habe mitgenommen, London war ein Highlight für dich. Du warst auch noch sehr jung, aber es war klar, das ist bei vielen, habe ich schon häufiger gehört jetzt in den Podcasts. Das waren ganz besondere Spiele in Europa ja auch. Gab es denn auch so Lowlights für dich bei Olympischen Spielen schon, wo du sagst, das ist so ein bisschen die Zeit angesprochen in Rio, die Uhrzeiten von den Wettkämpfen. Hast du auch mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Also so richtig katastrophale Erfahrungen nicht. Ich glaube, das ist was, da könnte man auch nochmal auf eine Einzelsportart oder Individualsportart zurückkommen. Also gerade in London war das echt so, ich hatte keine Läuferin oder jemand in meinem Alter, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt habe. Und dann bin ich ganz oft irgendwie alleine zum Essen und ist man so heillos überfordert, wo setze ich mich denn jetzt hin? Und vor allem sehen im Fernsehen, sage ich mal, alle Sportler auch irgendwie ein bisschen anders aus als in live. Und man ist so ein bisschen schüchtern gewesen und wusste jetzt nicht, wo kann ich mich denn jetzt hinsetzen und kann ich jetzt hier kluge, clevere Fragen stellen und Gespräche anfangen? Und dann ist man irgendwie schon hier und da einfach auf sich alleine gestellt. Das hatte ich teilweise in Rio hier und da auch noch. In Rio, muss ich sagen, hat mir einfach die Liebe zum Detail gefehlt. Also so, ich glaube, die Athleten, die dabei waren, können sich vielleicht damit identifizieren. Es war halt alles noch so ein bisschen unfertig. Das weiß ja auch jeder, dass die am Ende enormen Zeitdruck hatten, das Olympische Dorf fertigzustellen. Und London hatte so überall so kleine Buden, wo man sich dann Kaffee holen kann, Cappuccino und so schöne Ruheoasen. Und das war halt in Rio eher nicht so der Fall. Und es war halt enorm weit außerhalb der Stadt. Und es gab ja diesen tragischen Vorfall mit der Taxifahrt damals, wo jemand verstorben ist und stark verletzt. Und dann war es eben auch so, dass ich mich dann auch irgendwie nicht getraut habe, irgendwie auf eigene Faust dann rauszufahren. Und dann kann es schon so ein bisschen einsam werden, ne? Aber das Ganze fernab davon, wir sind ja eigentlich zum Wettkampf da. Und da muss ich sagen, hatte ich jetzt keine extrem negativen Erfahrungen. So, also das war am Ende ja bei mir auch alles relativ erfolgreich und also nichts, was jetzt irgendwie katastrophal schlecht war. Ja, doch eine Sache noch, und das ist, weil ich eben siebte, sechste und fünfte war, bei Olympia habe ich es noch nie so krass erlebt wie bei allem anderen, ist so diese Wichtigkeit der Medaillen ist schon.
Da zählt eine persönliche Bestleistung gar nicht mehr so viel vielleicht, ne, wie.
Ja, schon, das hat mich immer so ein bisschen gerettet, sage ich mal so. Also ich bin Bestleistung gelaufen in London und war halt super jung und das war schon irgendwie ein Highlight. Ich bin deutschen Rekord gelaufen in Rio als Sechste, da war das natürlich irgendwie auch ein Highlight. Und so diese Schlagzeile nach meinem Olympiafinale in Tokio, Krause wird nur Fünfte, das hat mich damals schon so ein bisschen, wo ich dachte, okay, krass. Selbst in London habe ich damals halt gemerkt, dass es halt wirklich um die Medaillen geht. Und das habe ich, wie gesagt, bei keiner anderen Weltmeisterschaft, Europameisterschaft so extrem festgestellt wieder. Aber das ist schon, das holt einen da schon enorm ein. Das ist einerseits motivierend. Aber wie gesagt, wenn man dreimal da war und war eigentlich dreimal relativ erfolgreich, hat aber keine Medaille geholt, dann ist es schon immer so, wo man denkt, okay, ja, das ist immer so ein kleiner Dämpfer des Ganzen. Aber ja, da gab es auch ein, zwei Athleten, wo man halt wirklich diese Enttäuschung dann so mitbekommt und so. Das ist ja schon so ein breites Spektrum an emotionalen Momenten, von sehr, sehr schön bis aber natürlich auch traurige Geschichten, weil Athleten eben nicht das zeigen können, was sie sich vielleicht vorgestellt haben.
Kurze Werbung, ihr wisst, was jetzt kommt. Der Team Deutschland Paralympics Podcast.
Jeder hat immer noch irgendwie so Potenzial nach oben. Jeder Athlet könnte noch mehr schaffen, schneller, höher, weiter, wie auch immer. Aber bisher für mich war es auf jeden Fall der perfekte Stoß.
Ihr habt gerade Jannis Fischer gehört. Nach seinem perfekten Stoß mit WM-Rekord 2023 würde er als amtierender Weltmeister bei den Paralympics in Paris an den Start gehen. Aber noch ist nicht ganz klar, ob er dabei sein kann. Im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht der 1,27 Meter große Athlet neben der Hoffnung für Paris auch über die nötige Ruhe vor dem Wettkampf, Inklusion bei seinem Verein, dem VfB Stuttgart, und seinen Titel als Fußball-Weltmeister. Also, wieder eine persönliche Empfehlung von mir an euch, hört dort rein. Auch das Team Deutschland Paralympics ist auf der Road to Paris. Am 28. August geht es da los. Der Podcast ist die perfekte Vorbereitung. Reinhören und abonnieren. Und hier geht es weiter mit Gesa Krause. Dann lass uns lieber bei den schönen Gedanken und Erinnerungen bleiben. Ich habe heute witzigerweise mit einer Kollegin hier gesprochen bei der Arbeit, die das Olympic Village gerade besucht hat, gerade gestern, und erzählt hat, wie nah es an der Seine ist, wie nah das deutsche Haus im Olympic Village an der Mensa ist, gegenüber vom griechischen Haus. Ich glaube, da steckt ganz viel Liebe zum Detail drin. Wir werden eine tolle Dachterrasse haben. Also ich glaube, das wird dann tatsächlich wieder vielleicht ein bisschen mehr London-Style als Rio-Style. Also das können wir uns vielleicht auch freuen.
Wobei das deutsche Haus in Rio toll war, muss ich sagen. Das war sehr besonders.
Was sind Olympia-Erinnerungen, die für dich für immer bleiben werden, mal abgesehen von deinen persönlichen sportlichen Geschichten und deiner persönlichen Reise bei den Spielen? Hast du eigentlich Erinnerungen an Olympische Spiele schon vor deiner ersten Teilnahme in London? Gibt es da Bilder im Kopf? Gibt es da Vorbilder oder Momente? Ganz viele sagen, nur mal als Beispiel, sagen zum Beispiel Matthias Steiner, 2008, Gewichtheber, ist so ein Moment, den viele nicht vergessen werden. Hast du auch so einen Moment?
Durchaus. Also ich glaube, meine erste Erfahrung mit Olympia, würde ich sagen, war so das Jahr 2000. Da war ich 8 Jahre alt. Da habe ich morgens den Fernseher angemacht und zumindest an den Wochenenden, und habe halt wirklich, da kam dann irgendwie überall Olympia, und da hatte ich gerade mit Leichtathletik angefangen und konnte mich zumindest so ein bisschen damit identifizieren, was da gerade eigentlich passiert. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Klar, Matthias Steiner ist wirklich so ein ganz besonderer Moment, weil jetzt, wo du das gerade sagtest, dann kommt so dieses Bild im Kopf und diese pure Freude, und das sind natürlich diese super geilen Emotionen, die Olympia eben rüberbringt. Ich denke aber da auch an die Winterspiele, ne? Die Kür von Aljona Savchenko beispielsweise ist auch was einfach so ein Gänsehautmoment war, ne? Da kriege ich gerade wieder so super doll Gänsehaut. Da gibt's aber noch viele, viele andere, die einfach einen einfach mitnehmen. Und das ist, glaube ich, das Besondere an Olympia. So diese Gänsehautmomente, dieses dass Athleten zusammenkommen, dass man irgendwie gemeinsam so diesen Traum lebt. Und gerade auch, obwohl du das gesagt hast, das Olympische Dorf wird total toll und so diese Atmosphäre im Deutschen Haus, das ist wirklich, ich habe da direkt so Bilder im Kopf, wo man sich irgendwie so angekommen fühlt, ne? Und das hatte ich wirklich bei allen Spielen, sei es in London, in Rio oder auch in Tokio. Und am selbstsichersten habe ich mich, glaube ich, dann in Tokio gefühlt. Und ich freue mich einfach enorm auf dieses Feeling mit den Athleten und klar auf die Gänsehautmomente genauso. Aber das ist halt eben das, warum jeder so begeistert ist. Also, und manchmal wird das im Fernsehen ja noch fast viel näher gezeigt, als wir Athleten das eben mitbekommen. Ne, das muss ich natürlich auch sagen. Das ist schon so. Also wenn man wirklich so Zusammenfassungen guckt und halt die Bilder heutzutage, das ist schon enorm cool.
Ja, und die Bilder leben natürlich von euren Emotionen. Ich habe noch eine vorletzte Frage mitgebracht. Ich weiß, du trägst sie häufig, ich weiß nicht, ob du sie jetzt gerade trägst, eine Kette mit den Olympischen Ringen. Natürlich trägst du sie auch jetzt gerade. Ja. Seit wann trägst du die? Und ist das irgendwie auch, warum trägst du die? Ist das auch eine tägliche Motivation?
Also die Kette hat mir mein Trainer geschenkt. Kurz vor den Olympischen Spielen in Rio. Da hatte ich nämlich davor Geburtstag und da habe ich sie bekommen. Ja, ich habe immer diesen Zeitpunkt verpasst, mir ein Tattoo machen zu lassen. So, das ist ja so der Klassiker. Und ich glaube, ich war eine der Ersten, die diese Kette getragen hat, weil mittlerweile ist das auch so ein Accessoire, was wirklich sehr, sehr viele haben. Das ist für mich wirklich so, ja, einfach ein absoluter Glücksbringer. Und in den ersten Jahren habe ich sie, glaube ich, immer so zur Sommersaison hingetragen und gar nicht so jeden Tag. Und ich glaube, die letzten 4 Jahre habe ich sie halt nicht einmal mehr abgezogen, außer wenn ich irgendwie muss, ne? Also gerade so bei Fotoshootings, man darf ja nicht mit den Olympischen Spielen werben, da muss ich sie oft abziehen. Aber früher bin ich auch, ich habe viel Schmuck an, aber im Wettkampf habe ich es oft ausgezogen und mittlerweile trage ich sie halt selbst da, weil das ist wirklich so mein Glücksbringer und so mein Grund und meine tägliche Motivation, warum ich das mache. Und das ist so diese kleinen Reminder im Alltag, die man eben braucht, ne? Wenn es mal schwer wird, wenn man schlecht geschlafen hat, wenn ein Training schlecht lief, wenn man irgendwie so einen kleinen Setback hat, dann muss man sich halt immer wieder daran erinnern, warum man das macht und dass es immer weitergeht. Und das ist so schon ein ganz, ganz besonderes Geschenk von damals, was ich halt eigentlich immer bei mir trage.
Du trägst die Olympischen Spiele also immer ganz nah bei dir. Das nehme ich mit. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort und wir sind auch fast am Ende. Aber der Podcast geht gleich noch weiter. Es geht nämlich noch ein bisschen um die Elite-Schulen des Sports. Da werden nämlich sozusagen die Elite-Schüler von morgen beziehungsweise die Athletinnen und Athleten von morgen ausgebildet unter anderem. Und wie der Zufall so will, Gesa, du warst auch mal auf einer Elite-Schule des Sports. 2011 bist du sogar Elite-Schülerin des Jahres geworden. Daher hier letzte Frage mit einem vielleicht etwas untypischen Blick nach hinten, aber warum war das für dich wichtig, auf einer Eliteschule des Sports zu sein, für dich und deine sportliche Entwicklung?
Ich glaube gar nicht, dass das so untypisch ist, weil für mich war das so die Grundlage, dass ich eigentlich bei Olympia war. Bin 2008, eigentlich habe ich 2006, 2007 schon überlegt, ob ich auf eine Eliteschule gehe. Ein Sportinternat in Frankfurt. Mein Trainer hatte mich damals quasi angesprochen und bin dann im Jahr 2008 dorthin gewechselt, habe die 11., 12. und 13. Klasse dann in Frankfurt gemacht und auch eben mein Abitur auf der Eliteschule des Sports. Und eigentlich habe ich erst dort wirklich gelernt, was Leistungssport ist. Also vorher habe ich wirklich selbst hier in meinem Heimatverein, beim TV Dillenburg, sehr gut und natürlich auch ambitioniert trainiert. Aber diese Vorstellung, dass man irgendwie mehrfach am Tag trainieren kann, dass es eine Schule gibt, wo man eben Trainingszeiten auch vor der Schule hat, dass ich gegebenenfalls auch mal während der Schulzeit in ein Trainingslager reisen konnte. Das hat mein Horizont gar nicht hergegeben, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, ich habe wirklich den Bezug zum Leistungssport eben in meiner Zeit auf der Eliteschule des Sports in Frankfurt kennengelernt, habe mich sehr, sehr gut weiterentwickelt in diesen 3 Jahren und war dann eben 2011 bin ich schon Olympianorm gelaufen. Habe quasi dort auch gemerkt, dass ich eigentlich jetzt in dem Jahr quasi von der Jugend direkt bei den Erwachsenen irgendwie anknüpfen kann. Und das war so ein bisschen mein Sprungbrett. Natürlich kann mir niemand sagen, dass das der einzige Grund war, aber die Voraussetzungen dort waren einfach so gut, dass das mit dem Leistungssport dann so und Leistungssport und Schule so gut kombinierbar war. Und dementsprechend glaube ich schon, dass ich es ohne diesen Wechsel nach Frankfurt nicht geschafft hätte. Und deswegen, ja, ist das eine Zeit, an die ich auch sehr gern zurückdenke, die für mich enorm wichtig war, für meine Entwicklung als Sportlerin, als Person und als Mensch. Und von daher, ja, glaube ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben war.
Wichtiger Meilenstein auf deiner Road von London bis hoffentlich nach Paris. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann in Paris.
Dankeschön. Ja, ich hoffe es auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die coolen Fragen und ja, ich freue mich auf die Zeit in Paris.
So, das war das Gespräch mit Gesa Krause. Es hat super viel Spaß gemacht und hier geht's jetzt, wie vorhin schon versprochen, direkt weiter mit Tebbe Möller. 3x3 Basketballer, super spannender Typ. Wir vertiefen natürlich auch nochmal das Thema Eliteschulen des Sports. Viel Spaß. Es gibt 43 Eliteschulen des Sports, 11.500 Talente werden da gefördert und ich spreche jetzt mit einem Riesentalent von diesen 11.500, mit Tebbe Möller. Tebbe, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Letztes Jahr, wir haben uns mal beim EOF kennengelernt, das weiß ich noch, da hast du mit deinem Team auch mit Team Deutschland schon gewonnen und dann kam noch eine U18-WM, eine EM für dich, war super erfolgreich das Jahr, glaube ich, für dich. Kannst du uns mal mitnehmen auf dein letztes Jahr, was war da so los?
Ja, auf jeden Fall eine Menge Sport, eine Menge sportliche Highlights. Wir haben angefangen mit relativ kleinen Turnieren zu Saisonbeginn in Deutschland, haben uns ein bisschen in der Mannschaft eingegroovt, auch so ziemlich alles gewonnen in der Konstellation und dann ging es dann Richtung Sommer zum Saisonhöhepunkt und da haben wir dann Turniere im Ausland gespielt, mehrfach eben die U18-Weltmeisterschaft in Ungarn, in Debrecen, das war so das Highlight, das Größte. Und sind relativ oder ziemlich erfolgreich gewesen, genau.
Ja, ziemlich erfolgreich ist auf jeden Fall bescheiden. U18-Weltmeister, U17-Europameister, European Youth Olympic Champion geworden. Das sind jetzt so die drei großen Titel, die ich mal rausgesucht habe.
Ja, genau. Also die U17-Europameisterschaft, das war das Jahr davor, also 22. Das war so der Grundstein für das Team auch, mit dem wir dann die letzten beiden Jahre so ziemlich alle Turniere gespielt haben. In der U17 und U18. Die EOFs, also European Youth Olympic Games oder Festival in Maribor, war dann so das nächste große Turnier, auch so ein bisschen von diesem Olympischen Spielen Charakter, wo man als Team Deutschland hingefahren ist. Das war auch sehr spektakulär. Nee, das ist auch gar nicht irgendwie mit falscher Bescheidenheit zu betiteln, sondern da sind wir alle sehr, sehr stolz drauf und auch froh darüber, dass wir das irgendwie auch anerkannt bekommen.
Und ich erinnere mich da sehr gerne dran. Ihr wart wirklich, mal abgesehen von der sportlichen Leistung, die schon spektakulär war. Also ich kann neben nur empfehlen, sich mal 3x3 Basketball anzugucken. Wart ja auch eine super sympathische Truppe da, ne? Vier Spieler plus euer Staff, euer Trainer. Erzähl mal, trainiert ihr alle eigentlich immer zusammen in Hannover? Seid ihr alle an einem Ort, an einem Standort oder seid ihr irgendwie in Deutschland verteilt?
Nee, also das spezielle Team, mit dem wir so erfolgreich gewesen sind in den letzten Jahren, das kommt nicht komplett aus Hannover. Also ich habe noch einen Kollegen, Fabian Giesmann heißt er, mit dem ich auch schon seit langen Jahren Basketball spiele, also schon viel, viel früher. Und wir beide kommen halt aus Hannover und haben hier auch Training am Bundesstützpunkt mit anderen Bundeskaderathleten, älter und jünger. Und die anderen beiden, mit denen wir die großen Turniere bestritten haben, die kommen einmal aus der Nähe von Stuttgart und einmal aus Nürnberg und wurden eben auch vor 2-3 Jahren ausgewählt, nominiert, die Turniere zu spielen und haben dann vor allem in der Saison ganz viele Turniere in Deutschland verteilt, wo wir zusammenspielen, aber auch Kadermaßnahmen und Lehrgänge in Deutschland verteilt, um uns eben vorzubereiten auf die Turniere, genau.
Wir kommen mal, da drehen wir schon richtig den Kreis eigentlich. Du bist 18 Jahre alt, gehst noch zur Schule. Erzähl mal kurz, welche Klasse, welche Schule, wo gehst du zur Schule?
Ja, ich gehe in die 13. Klasse, das ist jetzt mein Abiturjahr, auf die Humboldt-Schule Hannover, das ist eine Elite-Schule des Sports und habe auch für den Sport extra die Schule gewechselt, um Schule und Sport quasi besser unter einen Hut zu bekommen. Und das ist halt mit Elite-Schulen deutlich entspannter.
Das haben wir auch von Gesa Krause schon gehört, vor unserem Gespräch hier, die wirklich sagte, ohne die Eliteschule, das wäre nicht möglich gewesen, die Karriere, die sie so hingelegt hat. Wie war das bei dir? Ich habe das rausgehört, du kommst aus Hannover und hast dann in Hannover die Schule gewechselt oder kommst du sogar so ein bisschen weiter weg? Weil ich glaube, viele wechseln ja dann tatsächlich auch mal auf eine Eliteschule, weil sie vielleicht von weiter weg kommen und immer eine Stunde zum Training auch hätten oder so.
Nee, also ich komme aus Hannover und der Schulweg zu meiner jetzigen Schule ist nicht viel weiter als zu der Schule davor. Das Hauptargument waren vor allem die Trainingszeiten, die deutlich flexibler gewesen sind durch den Schulwechsel, aber auch die Befreiung auf so Lehrgänge und so weiter. Das wurde mir halt vorher mal gesagt, das geht einmal in der Schullaufbahn bei anderen Schulen und war immer total kompliziert zu organisieren. Und jetzt an der Eliteschule ist es halt relativ einfach, mal während der Schulzeit befreit zu werden für Kadermaßnahmen und die Möglichkeiten, den Inhalt des Unterrichts nachzuarbeiten, sind halt auch deutlich besser an der Eliteschule des Sports.
Man muss sich das so vorstellen, glaube ich, ne? Bei euch ist es so, oder eigentlich bei allen Eliteschulen, alle Eliteschulen arbeiten immer eng mit dem USPs zusammen, in eurem Fall dann wahrscheinlich der USP Niedersachsen. Ja. Und dadurch ergeben sich Möglichkeiten vom Lehrplan und Trainingsplan, die so ein bisschen abzustimmen. Das heißt, du könntest zum Beispiel auch schon vor der Schule morgens trainieren, gehst dann in die Schule und hast danach nachmittags nochmal eine Einheit. Und vor allem, was du sagst, halt gerade so Auslandstrainingslehrgänge und so weiter im Ausland, wo man mal längere Zeit nicht da ist, das ist alles gegeben.
Genau. Und auch wichtig, das ist auch so ein spezieller Punkt, der die Humboldt-Schule Hannover auch auszeichnet, ist die Nähe auch zum Olympiastützpunkt Niedersachsen. Das sind zu Fuß 5 Minuten voneinander entfernt. Das heißt, da direkt der große Sportkomplex, OSP und Landessportbund, da wo auch die Internatler wohnen, das ist alles sehr nah aneinander gekoppelt, also mit der Humboldt-Schule zusammen. Das ist auch sehr einfach oder vereinfacht das alles sehr, genau.
Das wollte ich gerade fragen. Dadurch, dass du aus Hannover kommst, du musst dann wahrscheinlich nicht im Internat wohnen. Was heißt müssen, ist vielleicht auch gar nicht so doof. Aber es gibt auch dann an jeder Eliteschule beziehungsweise an den USPs angeschlossene Sportinternate, klingt immer sehr groß, ne? Aber Wohnmöglichkeiten für Athletinnen und Athleten, die halt von weiter außerhalb kommen.
Genau. Da gibt's ja auch die Unterteilung in Vollzeitinternat und Teilzeitinternat und auch das Teilzeitinternat habe ich schon eine Zeit lang genutzt, um die Zeit im Internat zu unterbrücken zwischen Schule und Training, um da irgendwie was für die Schule zu machen oder mit anderen Sportlern einfach nur Zeit zu verbringen, genau.
Dann nimm uns doch mal mit. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie sieht denn so ein Standardtag von dir aus? Wann musst du aus der Tür? Wann ist die erste Einheit? Wie sieht's mit Schule aus?
Ja, dadurch, dass ich ja jetzt im Abiturjahr bin, habe ich relativ viel Schule. Also ich habe ungefähr 35 Stunden in der Woche Schule. Und so ein klassischer Montag oder Mittwoch wäre dann 8 Uhr morgens erste Stunde. Muss ich um 6:45 aufstehen. Unterricht bis um 15.30 Uhr, dann 16 Uhr direkt zum Olympiastützpunkt rüber, Krafttraining, 2 Stunden begleitet durch die Trainingswissenschaftler in unserer Trainingsgruppe und 18 Uhr Training mit der Mannschaft in der Halle unten am Olympiastützpunkt auch bis 20 Uhr 30. Das ist so der Montag, genau.
Ja, krass, stark. Und meine Frage aus dem Interesse, mal abseits von der Eliteschule vielleicht, dann ist es ja so am USP, aber wahrscheinlich auch vielleicht auch in eurer Klasse oder in deinem Abi-Jahrgang, du bist wahrscheinlich mit anderen Sportlern zusammen, ne? Also nicht nur vom Basketball, vom 3x3, sondern auch irgendwie, ich weiß nicht, was sind noch Schwerpunkte bei euch?
Ja, Schwimmer, wir haben eine Menge Schwimmer, Ruder haben wir, viele Judoka, Turner, Handballer von den Recken, genau, so wie ich hier.
Sportler. Profitiert man da auch von so ein bisschen Austausch, andere Sportarten und eventuell ja vielleicht auch mal ein längerer gemeinsamer Weg zusammen, ne? Also ich glaube, alle haben dann das Ziel oder die meisten haben das Ziel, irgendwo mal vielleicht in Paris oder in L.A. an den Start zu gehen bei den Olympischen Spielen. Das wäre schon verrückt, ne? So irgendwie gemeinsam Abi gemacht haben und dann gemeinsam bei einer Eröffnungsfeier.
Ja, voll. Also da ist man wirklich in guter Gesellschaft, wenn man mit so vielen Sportlern an der Schule ist oder auch mit so vielen Sportlern am Olympiastützpunkt trainiert. Und auch Geschichten oder unterschiedliche Sachen hört, schon miterlebt, wie Leute erfolgreich gewesen sind oder bei großen Turnieren dabei gewesen sind. Wir haben ja auch schon Olympiateilnehmer aus den vergangenen Jahren am Olympiastützpunkt und bei denen mal irgendwie zuzuhören, bei Gesprächen oder sich mit denen zu unterhalten, das ist alles sehr, sehr wertvoll. und auch so das Gefüge bei den Schulen, unterschiedliche Sportarten kommen zusammen, das ist auch alles total spannend, weil man ja sonst nicht so konfrontiert ist mit anderen Sportarten und sehr in seiner eigenen Sportart gefangen ist. Aber da bekommt man auf jeden Fall immer wieder neue Impulse und weckt irgendwie Interessen, von denen man nicht gewusst hat.
Lass uns mal kurz, weil wir gerade bei Sportarten sind, auf deinen Sport eingehen. 3x3 ist, glaube ich, noch nicht jedem ein Begriff. Ist nämlich jetzt auch, hat Premiere in Paris bei den Olympischen Spielen. Es ist natürlich eine Variante des Basketballs, aber es unterscheidet sich schon massiv. Ein Korb, viel schneller, so wie ich das wahrnehme. Kannst du vielleicht mal ganz kurz, ganz grob zusammenfassen, was 3x3 Basketball ausmacht?
Ja, zuallererst eine kurze Korrektur. Es war auch schon in Tokio.
Stimmt, sorry.
Das erste Mal, genau, das ist jetzt das zweite Mal, dass es olympisch oder bei den Olympischen Spielen stattfindet und ausgetragen wird. Und die größten Unterschiede sind einfach, dass es deutlich schneller alles passiert. Es ist deutlich körperlicher, intensiver, weil es auch nur auf 10 Minuten ist. Sind es eigentlich durchgehend Sprints und Richtungswechsel. Und man hat halt kaum Pausen, mal zu verschnaufen. Anders als beim 5 gegen 5, weil auch immer alle drei Spieler involviert sind oder sein müssen. Man hat halt auch noch einen Wechselspieler, also das Team besteht aus 4 Spielern. Man wechselt halt konsequent, also man versucht so viel wie möglich zu wechseln, weil man wechseln will, um 100% zu gehen, braucht man halt bei jedem toten Ball, bei jedem Foul eigentlich eine Auswechslung. Und noch zu den Regularien oder den Unterschieden bei den Regeln gibt es halt anders als beim 5 gegen 5 keinen 3-Punkt- und 2-Punkt-Wurf, sondern alle Würfe von hinter der Dreierlinie im 5 gegen 5 quasi zählen beim 3x3 2 Punkte und alle anderen Würfe aus dem Feld 1 Punkt. Und da kann man sich ja ausrechnen, der Wurf von außerhalb ist dann nochmal deutlich wertiger im Vergleich von innerhalb der Dreierlinie als beim 5 gegen 5. Das ist auch einer der Hauptunterschiede quasi zum 5 gegen 5.
Beim 5 gegen 5 haben wir mitbekommen, Weltmeister geworden, zack, qualifiziert für Paris. Auch die Frauen haben es jetzt geschafft. Wir freuen uns sehr, da beide Mannschaften begrüßen zu dürfen. Wie sieht es denn beim 3x3 mit der Quali aus? Wie ist der Quali-Stand und weißt du, wie sich überhaupt die Teams qualifizieren können für Paris? Ist das ein Turnier, ein Quali-Turnier oder ist das eine Weltrangliste? Wie sieht es da aus?
Also es gibt das Modell, dass über die Weltrangliste Teams weiterkommen, aber da hat Deutschland nicht genug Punkte gesammelt, um da weit genug oben zu sein. Es gibt aber noch im Mai Qualiturniere für die Herrenmannschaft, aber auch für die Frauenmannschaft. Einmal die Frauenmannschaft in Japan, ein Qualiturnier, und Herren- und Frauenmannschaft jeweils ein Qualiturnier in Ungarn. Und bei dem Turnier in Ungarn ist es so, dass man ein 16er Feld hat, also 16 Mannschaften, und die ersten drei qualifizieren sich für Paris. Ja, da sind wir alle sehr optimistisch und auch hier in der Trainingsgruppe total motiviert, darauf hinzuarbeiten und zu trainieren, dass wir uns dann da am Ende qualifizieren können.
Wie ist das ganz konkret für dich persönlich? Bist du da im erweiterten Kreis schon oder bist du da ganz nah dran? Wie könnte dein Weg nach Paris aussehen?
Also ich bin auf jeden Fall nah dran in dem Sinne, dass ich mir die Trainingsgruppe mit den Spielern teile, die dafür quasi in erster Linie in Frage kommen. Das sind aber vor allem ältere Spieler, weil ich ja jetzt gerade aus der Jugend, aus dem Jugendbasketball komme und der Sprung in den Herrenbereich nicht so einfach ist. Also da muss man immer gucken, dass man da Stück für Stück rangeht. Es ist natürlich ein Wunsch, in Paris zu spielen, aber da sind in erster Linie andere Spieler für vorgesehen, auch aus meiner Trainingsgruppe. Und ich würde schon sagen, dass ich im groß erweiterten Kader stehe für die Olympia-Quali erstmal, wobei dann doch erstmal ältere Spieler spielen werden wahrscheinlich.
Ja, du hast es gesagt, das ist wirklich ein sehr auch körperbetonter Sport. Also ich möchte nicht zu nahe treten, ne? Weil man kommt dann ja noch, man entwickelt sich ja auch dann doch noch ein bisschen in den 20er Jahren, spreche ich aus Erfahrung, bei mir vielleicht ins Negative, bei mir persönlich, aber da muss körperlich halt auch, glaube ich, ist nochmal eine ganz andere Liga. Wie gesagt, der Sprung ist dann super hart, aber auch super krass, dass du halt trotzdem so nah dran bist, ne? Durch dieses Umfeld, durch die Schule, durch den USP und deine Trainingsgruppe. Also da schön wirklich im Endeffekt mit Leuten zusammen trainierst und in einer Mannschaft bist, die das schaffen könnten. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall, sowohl dir, das ist klar, vielleicht sonst für LA 28. Wenn Paris nicht klappen sollte für dich oder für das ganze Team, aber wir drücken wirklich die Daumen, weil ich habe es eingangs gesagt, 3x3, super geiler Sport. Ich weiß, in Paris, das ist am Place de la Concorde, da ist auch BMX, da ist auch Skaten, das ist ein richtig geiler Ort, glaube ich, in Paris wird das mit einer coolen Show. Apropos coole Show, den letzten Übergang nehme ich nochmal so mit. Im Februar jetzt wurdest du ausgezeichnet als Elite-Schüler des Sports 2023. Du hast den dritten Platz gemacht. War das auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil es nicht, da geht es halt nicht nur um Sport, ne? Da geht es ja auch so drum, der Vorbildcharakter, den man als Schüler erfüllt und als Sportler, als Mensch. Wie war das für dich, da nochmal ausgezeichnet zu werden?
Ja, das war auch nochmal eine ganz besondere Ehre in einer etwas anderen Richtung, so der schulischen Ebene quasi, wo man normalerweise eher Feedback von den Lehrern oder vom Zeugnis bekommt, hat man da nochmal vom DOSB die Ehre bekommen, einer von den drei Elite-Schülern des Sports in Deutschland in dem Jahr zu sein. Und das war wirklich nochmal schön, da in Frankfurt zum Neujahrsempfang eingeladen zu werden, mit den anderen beiden Elite-Schülern zu sprechen, aber auch mit Leuten vom DOSB oder von der Sparkasse zu sprechen.
Genau, der Preis wird verliehen vom DOSB und den Sparkassen in Deutschland. Und du reißt dich dann ein, wirklich in eine, ich sag mal, elitäre Runde aus Namen. Also es sind ja nicht nur Sommersportler, auch Wintersportler, auch Parasportler, die da ausgezeichnet werden. Aber ich nenne nur mal ein paar Namen. Andreas Wellinger, Johannes Ritschek, Gesa Krause hatte ich gesagt, Laura Lindemann, Tina Punze, Lena Henschel, Emma Hinze. Also na, ich könnte jetzt immer so weitermachen. Ganz viele auch Olympiamedaillengewinnerinnen schon dabei, die da immer wieder jedes Jahr ausgezeichnet werden. Und ich glaube, das ist mal ein ganz netter, feierlicher Rahmen im Rahmen des DOSB Neujahresempfangs. Und ich freue mich, wenn das für euch dann auch irgendwie eine kleine zusätzliche Wertschätzung nochmal ist, neben den sportlichen Auszeichnungen, die ihr sowieso immer schon alle gewinnt.
Ja, voll. Das war was wirklich mal anderes, aber total besonders und sehr schönes, sowas mal erlebt zu haben in Frankfurt. Das war wirklich super schön.
Tebbe, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg für die Abi-Phase. Ich bin mir aber sicher, du wirst es gut machen. Letzte Frage, wie ist so der Plan für danach? Wie willst du weitermachen? Jetzt nicht die Papa-Frage, die Mama- und Papa-Frage, Junge, was willst du mal werden? Aber hast du schon eine Idee, was du machen willst, sportlich oder beruflich, Karriere? Hast du schon irgendeine Aussicht?
Ganz klar ist natürlich weiterhin der Fokus auf den Sport. Solange ich das noch kann, körperlich, so lange wie möglich erfolgreich Basketball spielen, Kaderzugehörigkeit haben und vor allem Spaß dabei haben. Und auf lange Sicht würde ich dann auch gerne was studieren, nebenbei oder das kombinieren, genau. Und ich interessiere mich sehr für Medizin, also so grundsätzlich biologische Prozesse und die Sachen aus der Medizin interessieren mich sehr und da möchte ich dann irgendwann anfangen zu studieren.
Sehr schön, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit, Tebbe, und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen.
Ja, sehr gerne.
Das war's mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das Deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris. Aber nicht nur für die Fans, ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3 Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern, alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich also. Und das Ganze findet statt im Stade Jean Bouin. Das ist zwischen dem Roland-Garros Tennispark und dem Parc des Princes, wo dann auch Fußball gespielt wird zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus. Das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann ja die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Und wer da auf einmal ja den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so aus dem TV kennt, oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins Deutsche Haus. Also, schaut euch beides mal an. Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei. www.teamdeutschland.de. Einfach ganz oben im Header schauen. Da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns 5 Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles 3. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien @teamdeutschland oder ihr habt einen Gästewunsch, auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß, sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch.
Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.